Thomas.
Wolfgang.
Grüß dich.
Erstmal großes Sorry.
Alles gut.
Vielleicht müssen wir das erstmal aufklären. Ey Leute, wir nehmen 2 Stunden zu spät auf und das ist alleine meine Schuld. Wobei, wessen Schuld ist es, Wolfgang? Ist es meine? Oder du würdest sagen, es ist meine Schuld?
Mit Schuld in jedem Fall.
Okay. Nur, dass ihr mal diesen Hustle checkt. Es ist 19.09 Uhr an einem Montag und wer Wolfgang kennt, und der braucht eigentlich mich nicht mehr kennen und weiß, es ist keine Uhrzeit, an der wir gerne aufnehmen. Aber das tun wir, damit ihr am Montag euren Podcast bekommt. Deswegen heute die etwas verkürztere Ausgabe. Mein freier Tag, du verarschst mich ja immer. Und bei jedem Seminar, Wolfgang, fragen mich Teilnehmer, aber du arbeitest doch nur noch 3 Tage. Also du hast es auf jeden Fall geschafft, das so durchzudrehen, also so in der breiten Masse Platz zu drehen, dass jeder glaubt, ich arbeite nur noch 3 Tage. Genau, und jetzt heute schon vormittags unterwegs gewesen für den Fußball. Und jetzt eben kam mir noch ein Spieler aus England geflogen, spontan ein sehr wichtiger Spiel, den ich nicht verschieben konnte. Und deswegen tut es mir unfassbar leid, dass du warten musstest. Und jetzt die späte Uhrzeit. So, Wolfgang, wie geht's dir? Was gibt's Neues?
Geht gut. Ebenfalls einen vollen Montag. Letzte Woche volle Seminarwoche. Und
was war das Seminar?
Module 1 bis 3, B-Lizenz.
Modul 1, erstes Seminar ist Before and After, ne?
Modul 1 ist Before and After, Modul 2 ist funktionelle Anatomie, Übungsausführung und dann Modul 3 ist Programmdesign und Periodisierung. Und wir hatten letzte Woche auch Donai da. Donai ist ja eigentlich immer am Start bei deinen Seminaren. Er war quasi die Leihgabe in der letzten Woche und er hat bin sehr begeistert. Hat eine Reihe von Fotos gemacht.
Ich glaube, das klingt politisch schwierig, wenn wir sagen, ich habe dir meinen Vietnamesen ausgeliehen.
Ich habe ihn bezahlt in Dosenbier.
Aber saugeil, freut mich. Wie war's mit Donai?
Er war sehr cool. Er hat einen Haufen Fotos gemacht, die auch die Teilnehmer im Laufe der Woche noch bekommen. Hat ein paar Videos gemacht. Das war auf jeden Fall. Wir haben uns einiges unterhalten über das Thema und es war einiges an gutem Input für mich, der mich auch etwas zum Nachdenken gebracht hat, was wir da noch zusätzlich ergänzen können. Und
was war das größte Learning von Donai?
Ich habe früher Fotos gemacht von Seminaren. Mhm. Und dann irgendwann, als sie größer wurden und ich mich dann quasi auch bei den Workouts mit den Teilnehmern beschäftigt habe, ging das Fotothema so etwas unter. Und gerade jetzt, da wir Anfang des Jahres angefangen haben, wieder den Instagram-Kanal zu befeuern und jetzt auch in den nächsten 1-2 Wochen gibt es neben dem deutschen YPSI-Instagram-Kanal auch einen englischen YPSI-Instagram-Kanal. Über die letzten paar Jahre einfach immer wieder so, ich schreibe kaum noch englische Artikel und es gibt auch weniger also so englische News. Mein Instagram für YPSI ist komplett deutsch. Und es kommt immer wieder die Nachfrage, so wann gibt es englische Artikel und Instagram und hast du das auch auf Deutsch und hast du das auch auf Englisch oder gibt es das nur auf Deutsch? Und jetzt habe ich einfach entschieden, so smooth das mit Arthur läuft, da müssen wir einfach das, was wir auf Deutsch machen, machen wir jetzt auch auf Englisch. Und so wird es dann eben quasi ypsi.com.de als Instagram geben. Und dafür braucht man natürlich Material. Und gerade wenn man nur so Tipps hat, ich finde, so Fotos sind ganz wichtig, um das ein bisschen aufzulockern und auch so ein bisschen Einblick in die Praxis zu geben.
Und klar, ja.
Gerade dafür sind natürlich so Fotos und Videos Gold wert. Ich habe vor über 10 Jahren mit Before and After angefangen. Ein Foto spricht 1000 Worte.
Ja, ja.
Und so ist ja am Ende auch mit dem Instagram. Das muss etwas lebendiger werden. Nicht ganz so steril wie mit nur diesen klassischen Tipps, um auch so ein bisschen zu zeigen, was da dahinter steht, was wir genau in der Praxis machen. Wir sind keine Botform.
Ich war zufällig heute auf der YPSI-Seite und ich finde die Aufmachung eigentlich ganz geil. Also dieses Tipp, Before and After Bild, da ist ein Rhythmus und ich finde diese Seite, die ist ja auch eigentlich nur so, du willst zeigen, okay, das, was wir machen, hat Erfolg, das Before and After Bild und es zeigt aber auch, wir wollen Inhalte vermitteln und das gibt es halt geballt auf der Seite. Ja. Also
der Rhythmus wird exakt so beibehalten. Aber wir werden wahrscheinlich einen der wöchentlichen Tipps durch ein Video austauschen. Wir haben aktuell 3 Videokategorien. 2 sind schon fertig. Die eine, da arbeite ich noch dran. Das ist auch so ein Projekt. auf das Arthur schon ein Weilchen wartet. Und die Grundstruktur, die gefällt mir. Das bleibt auch so. Jedoch ist es ein bisschen weniger geschriebener Text und ein bisschen mehr Video und dann auch ein bisschen mehr Foto so aus dem Alltag des YPSI, um das Ganze so ein bisschen lebendiger zu machen.
Ja, yeah, ist geil. Das klingt super. Was wollte ich sagen?
Wenn wir bei Instagram sind.
Ja.
Und zwar letzte Woche haben wir uns ja unterhalten über dieses Thema Hände trocknen und hygienische Hände trocknen.
Ja.
Und wir beide haben den gleichen Instagram-Post geschickt bekommen.
Und ich habe ihn dir sogar nochmal weitergeleitet.
Ja, das ist mir weitergeleitet. Und ich habe ihn geschickt bekommen und habe es mir durchgelesen. Und das hat nicht so wirklich Sinn für mich gemacht. Also ich verstehe bis jetzt nicht, warum.
Ich google auf keinen.
Ich hab,
hol die Community ab, ich google im Hintergrund. Oder hast du schon gegoogelt?
Ich habe gegoogelt und habe die komplette Studie als PDF runtergezogen und das ging von Anfang bis Ende gelesen, weil es für mich nicht wirklich Sinn gemacht hat. Warum? Also die Idee ist ja, also die Aussage der Studie ist, dass mit Papierhandtüchern trocknen deutlich hygienischer ist als mit so einem Air Dryer. Aber der Air Dryer ist ja kein geschlossenes System. Das heißt, ich blase ja nicht. Die Luft zirkuliert ja nicht in sich, das heißt, dass sie angereichert werden könnte mit Bakterien und Viren, sondern die zieht ja unten Luft an und bläst sie oben wieder raus. Das heißt, für mich ist nicht ganz sinnig, warum der Airdryer weniger hygienisch ist. Und dann habe ich mir das Ding mal im Detail durchgeschaut. Das Erste, was mir aufgefallen ist, was denkst du, wie viele Teilnehmer diese Studie hatte?
7. 21.
4.
Ah, okay, ich dachte schon mit 7. Okay. Ich dachte, 7 wäre schon eine zu arrogante Antwort.
Es waren 4 Teilnehmer. Und in der Studie wurde auch klar gesagt, der Faktor, der bestimmt, was die Mikrobendichte ist, ist die Feuchtigkeit. Das heißt, die Grundidee, du desinfizierst bzw. wäschst ja deine Hände und danach geht es darum, die Feuchtigkeit zu reduzieren. Denn je mehr Feuchtigkeit, desto mehr Mikroben, desto unhygienischer wird das Ganze. Das heißt, mein erster Gedanke war, okay, wie haben die diesen Air Dryer verwendet? Man müsste eigentlich messen auf der Haut, wie feucht ist die? Das heißt, meine Grundidee ist, ein Vorteil von so Papierhandtüchern ist ja, also weiß nicht, ob du das so machst, aber ich mache das so, du nimmst halt so viel Papierhandtücher, bis das Papierhandtuch nicht mehr fleckig ist. Am Anfang
genau.
Hast du viele Flecken und dann nimmst du mehr und dann weißt du halt irgendwie, okay, jetzt sind meine Hände trocken. Da war mein Gedanke, okay, wie verwenden die diesen Air Dryer, dass sie sicherstellen, dass die Hände wirklich trocken sind? In der Studie weitergelesen und dann dachte ich, okay, und zwar hat ein Teil der 4 Teilnehmer Handschuhe getragen.
Es ist aber auch gut, dass du sagst, ein Teil der 4 Teilnehmer.
3 von 4 Teilnehmern haben Latex-Handschuhe getragen, weil sie ja natürlich nicht die Mikroben auf der Haut wollen, die haben E. coli verwendet, warum auch immer. Und da war ich mein Punkt, wenn du Latex-Handschuhe trägst,
das ist nicht dein Ernst.
Dann spürst du ja nicht mehr, wie trocken deine Haut ist. Weil ich verwende diesen Air Dryer selber immer relativ lang, weil ich überhaupt nicht mag, wenn das so leicht feucht ist.
Ja.
Wenn du Papierhandtücher nimmst mit Latex-Handschuhen, dann siehst du ja relativ schnell, hat es Flecken oder nicht, keine Flecken mehr, es ist trocken bis recht trocken. Während wenn du so Latex-Handschuhe anhast und die in den Air Dryer hältst, du hast ja kein Gefühl dafür, weil du diese Latex-Handschuhe anhast. Das heißt, ich denke, die größte Hürde bei dieser Studie ist, man hätte eigentlich messen müssen, wie feucht sind diese Latex-Handschuhe, nachdem der Airdryer verwendet wurde. Und ich bin überzeugt, also für mich macht es bis jetzt immer noch keinen Sinn, warum der Airdryer unhygienischer sein soll als das Papierhandtuch. Dadurch, dass ich ja nichts anfasse, es ist kein geschlossenes System. Wenn die Hände gleich trocken sind, würde ich immer noch argumentieren, dass wenn es ein Handtuchspender ist, wo ich was anfassen muss, außer das Handtuch, dass der Airdryer mindestens genauso hygienisch ist.
Also selbst wenn, also ich störe mich allein schon bei dem Transfer von, ich habe Latex an, Schuhe an, zu, ich habe keine an. Also ich meine, wahrscheinlich haben wir auch einen anderen Trocknungseffekt bei männlichen Personen, die sehr stark behaart sind, oder auch weiblichen Personen, die sehr stark behaart sind, ich wollte nicht gendern, können ja auch Frauen stark behaart sein. dieser Übertrag fehlt mir schon. Das ergibt schon für mich keinen Sinn. 4 Personen ist eh zu wenig. Der einzige Punkt, den ich verstehe, ist, wenn Leute ihre, also wir gehen ja quasi davon aus, dass Leute ihre Hände richtig ordentlich waschen.
Warte. Was schätzt du, wie viel Prozent, das war nämlich auch in der Studie drin, wie viel Prozent der Krankenhausangestellten waschen ihre Hände korrekt?
Ach. Ich gebe dir erst eine Zahl, dann erzähle ich dir eine Geschichte. 5.
Ja, es sind 40%. 60% halten nicht die Hygienevorschriften eines Krankenhauses ein.
Also wir haben auch damals in der Ausbildung, haben wir so, jeder Physiotherapeut wird jetzt sagen, ja, endlich thematisiert es jemand. Wir haben eine Schulung bekommen, wie man seine Hände ordnungsgemäß desinfiziert. Und das ist einfach nicht anwendbar. Also Teile davon habe ich übernommen, aber du fängst an oder auch beim Händewaschen, dann musst du erstmal, dann musst du die ganzen Finger, also die Beeren der Fingern zusammennehmen und musst dann in der anderen Hand, in dem Handteller drin rumrühren mit der Seife, damit es unter den Fingernägeln sauber ist, dann musst du den Daumen. Ganz, ganz viele Leute waschen, wenn sie ihre Hände waschen, nicht den Daumen, sondern irgendwie nur die Handfläche. Dann den Handrücken, weil am Handrücken hast du auch Dreck. Das heißt, du musst auch mit der anderen Hand auf den Handrücken gehen und zwischen die Finger. Also viele Sachen habe ich übernommen, aber die sagen ja auch, du musst 40 Sekunden waschen oder so. Das ist ja nicht anwendbar. Aber da gibt es ja auch immer diese Experimente mit so Desinfektionsmitteln, mit so Schwarzlichtfarbe. Und dann desinfizierst du deine Hände und danach kommst du ins Schwarzlicht und siehst so, okay, ich habe wirklich nur einen Bruchteil meiner Hände desinfiziert. Das ist schon erschreckend. Und vielleicht ist das so die Brücke, die ich schließen wollte zu diesem Airdryer. Wenn du deine Hände halt schlecht wäschst und du berührst den Airdryer, dann bleibt da ja auch ekelhaftes Zeug an diesem Gerät hängen und das wird dann verwirbelt. Weißt du, wie ich meine?
Aber eigentlich berührst du es. Eigentlich berührst du ja so einen Airdryer nicht. Ein weiterer Punkt, der da mit Sicherheit auch interessant ist, wir haben ja relativ viel, ich habe mich mal ein Weilchen mit diesem Staphylokokken-Thema auseinandergesetzt, weil das ja gerade in den Sportarten wie Judo, Ringen und Jiu-Jitsu ein relativ großes Thema ist. Also da gibt es auch Staphylokokken, ist eine Infektion, da hast du quasi ein Loch in der Haut danach. Also wer das mal googeln will, das ist freaky. Da gab es sogar einmal einen Fall in L.A., wo jemand eine Staphylokokken-Infektion im Auge hatte. Und dadurch, dass das Auge Teil vom Gehirn ist, ist die Staphylokokken-Infektion quasi direkt ins Hirn gewandert und die Person hat es nicht überlebt. Und wenn man sich damit ein bisschen mit auseinandersetzt, ist ja so, wir sind ja alle voll mit Staphylokokken. Also die haben ja auch eine Hautflora und die lebt ja. Da ist Schimmelpilz, da sind Bakterien, Viren und so weiter. Und auch da geht es ja ähnlich wie im Darm darum, dass eine gewisse Balance da ist. Was ja interessant ist, wenn du einen Latexhandschuh hast, dieser Latexhandschuh hat ja eigentlich grundsätzlich kein eigenes Mikrobiom. Mhm. Während die Haut hat ein Mikrobiom. Das heißt, komplett clean. Also war auch eine interessante Frage, wie viel Prozent du quasi tatsächlich platt machst, wenn du so Krankenhausdesinfektionsmittel verwendest. Also, die Studie halte ich für wenig aussagekräftig, was mit Sicherheit auch so ein bisschen Learning ist. Du hast eine tolle Instagram-Grafik, die natürlich dann die einzelnen Hygienemaßnahmen mit Gold, Silber und Bronze bewertet. Wenn man sich aber dann die Studie anschaut, ist dann schon so, wenn man es komplett von Anfang bis Ende liest, sind natürlich da einige Punkte. Also grundsätzlich würde ich sagen, wenn Feuchtigkeit der limitierende Faktor ist, wenn du mit allen drei Modalitäten die Hand gleich trocken machst, dann sollte es eigentlich keinen Unterschied machen.
Aber jetzt vielleicht nur noch mal zu unserem allerletzten Verständnis. Wenn wir über diesen Airdryer reden, redest du über diese Oldschool-Dinger, die in so Raststätten hängen, wo du draufdrückst und die Luft kommt aus einem Kasten und weht nach unten? Oder redest du von diesen Hightech-Dingern, Dyson, wo du die Finger so wirklich reinsteckst, weil da komme ich schon dran. Ich werde dir das nächste Mal, wenn ich am Flughafen bin, schicke ich dir von diesen Dyson-Dingern.
Ich benutze die ständig, ich finde die super, aber ich berühre da nichts.
Na, okay.
Vielleicht hast du deutlich größere Hände als ich.
Oder ich bin so aufgeregt vorm Fliegen.
Ja, interessantes Thema.
Interessantes Thema ist auch bei einer Profifußballmannschaft, die wirklich auf Reisen geht, hast du teilweise ein Staff von so 40 Leuten. Vor allem auch ins Trainingslager und so. Da nimmst du sogar noch mehr Leute mit. Da haben immer Spieler, es gibt immer ein bis drei bis vier bis fünf Spieler, die richtig panische Flugangst haben. Muss man überlegen. Also was das bedeutet, wenn du zum Auswärtsspiel fliegst und bei jedem Spiel erleidest du Todesangst. Ne? Also du hast schon keinen Bock auf den Flug. Ja, du kommst auch mit einem Stresslevel an. Du hast einen Cortisolspiegel, der ist ja absurd. Und dann sollst du Leistung bringen. Also du schläfst schon nicht gut, bist vielleicht auch noch aufgeregt wegen dem Spiel. Das ist schon krass. Ich habe es erlebt und ich bin einmal mit einer Bundesligamannschaft in ein Trainingslager geflogen. Da waren wir in Alicante und der Pilot musste durchstarten, weil es ein Problem gab irgendwie. Und haben wirklich zwei Spieler lautstark geschrien. Und der eine hat geschrien, weiß ich noch, der Hurensohn soll landen, ich sterbe nicht in dieser Scheißmaschine. und es war ein ganz, also ein völlig normaler Kerl, der ist wahnsinnig geworden. Ich meine, ich fliege auch nicht gerne, aber ich habe keine Flugangst. Aber der ist wirklich, der ist richtig ausgerastet. Und wenn du überlegst, der hätte jetzt irgendein wichtiges Spiel am nächsten Tag, das ist schon
nicht gesund.
Das ist schon tough. Nee, ist nicht gesund. Wolfgang, so. Tommy. Ich gucke gerade auf meine Liste. Hast du was auf deiner Liste?
Natürlich. Dachte, ja, Hamza,
oh,
dachte, ja. Er stellt mal eine Frage, die Teil deiner Expertise ist.
Oh.
Ja. Da du ja mehrere Monate bei Lufthansa Praktikum gemacht hast, bist du ja quasi Pilot, richtig?
Das ist 100% richtig.
Hamza fragt, Thomas, welche Farbe hat die Blackbox?
Rot.
Almost.
Neongelb.
Orange.
Ja, gut. Jetzt google ich's. Ich will diese Farbe sehen. Ey, weil ich war letzten Mal jedes Mal zu knapp dran, dass ich das nicht wusste. Blackbox
wieder
Farbe.
Sehr knapp. Ja. Haben sie aber überzeugt, du weißt es nicht. Ich war nicht ganz so überzeugt.
Flugschreiber Wikipedia. Naja, come on, der ist doch rot.
Nee, ist orange. Ich habe extra gegoogelt, weil ich habe auch nämlich geschätzt rot. Und dann haben sie gemeint, nee, ist orange. Und dann habe ich das gegoogelt und dann stand da dran, ist orangefarben. Dass man ihn leichter findet, was ja auch Sinn macht. Eine schwarze Box, klar. Schwarze Box,
ja, klar.
Ein paar hundert Meter Tiefe, das wird schwierig, die zu finden.
Ansicht und Kennzeichnung, die runde Gehäuse, CSMU enthalten die Datenspeicher. Das sieht für mich, rot. Ich habe zwei, drei Patienten, die kommen jede Woche und die fiebern immer mit der Hamza-Fragt-Frage. Liebe Grüße an Finn. Und er ist auch jedes Mal so, aber eigentlich hast du es doch richtig gehabt. Also, warte mal. Also da werde ich jetzt auf jeden Fall nochmal, bitte an der Stelle, vielleicht können wir das ja anders lösen, die TWUP-Fanpage nochmal ins Leben gerufen. Mal ein Bild, aber ein richtiges. Keinen alten Flugschreiber, sondern versuchen, den aktuellen Flugschreiber zu finden. Bisschen Research-Arbeit, ein Foto davon nehmen und dann mal abstimmen lassen, welche Farbe es ist.
Also
orange oder rot?
Wenn du googelst, welche Farbe hat die Blackbox, dann kommt da orange.
Ah ja, okay. Aber ich sehe auch orange Bilder, ich sehe aber auch rote Bilder. Okay, alles klar, ich gebe mich geschlagen.
Mein Guess war auch rot, also. Ne?
Ja. Aber natürlich ist es so, das ist doch, Wolfgang, kennst du das, welche Farbe hat ein Blatt Papier?
Kenne ich nicht.
Okay, welche Farbe hat ein Blatt Papier?
Weiß.
Welche Farbe hat Schnee?
Weiß.
Was vielleicht trinkt die Kuh?
Wasser.
Ja, ja. weil du so ein stumpfer Hund bist. Die meisten Leute assoziieren weiß und irgendwann kommt Milch. Kennst du echt nicht? Ist so ein uralter Kindergartentrick.
Kann ich noch nicht, gefällt mir aber gut.
Okay. Ich gucke mal gerade auf meine Liste. Jetzt gucken wir mal. Wie schnell sind Nilpferde? 30 km/h haben wir abgehakt. Gut. Ich habe ein Thema und vielleicht können wir das noch ganz kurz aufmachen, weil wir haben es eigentlich eben ganz gut angeschnitten. Und zwar, der Fußballprofi hat Flugangst, kommt jetzt da an und schläft nicht gut. Jetzt zu meiner Frage, die ich mir irgendwann mal gestellt habe, die auf meiner Liste ist. Und zwar, wie gehst du mit spontanem Schlafdefizit um? Also, ich habe jetzt immer wieder Champions-League-Spieler, die mir zum Beispiel sagen, okay, wir spielen 20.30 Uhr, das geht bis quasi 23 Uhr oder 22.30 Uhr. Die sind um 24 Uhr im Hotel und dann sind die noch komplett aufgepeitscht, schlafen aber nur dann 4-5 Stunden, weil sie können nicht direkt um 12 schlafen, sondern die kommen um 3 oder halb 4 erst zur Ruhe. Und das ist aber bestimmt auch für viele Manager, für viele junge Eltern ist das ja bestimmt wichtig. Wenn jemand ein spontanes Schlafdefizit hat, was sind deine Go-To-Empfehlungen oder was sind unsere Go-To-Empfehlungen, um bestmöglich durch den Tag zu kommen? Gutes Thema, come on.
Ja, wirklich gutes Thema. Spontan ist ja mehr so, es war nicht planbar. An dem Punkt, an dem du ein spätes Spiel hast, ist es ja planbar. Und es gibt ja noch ein paar andere Szenarien, wo das konstant passiert. Ein einfaches Beispiel sind Amateursportarten, wie zum Beispiel Rugby, Lacrosse, American Football oder auch Kampfsportarten, wo Training grundsätzlich relativ spät ist. Es ist nicht, oder Handball ebenfalls. Wenn es nicht gerade Profibereich ist, dann selbst zweite Liga, 20 bis 22 Uhr ist da Standard.
Und
grundsätzlich empfehle ich tatsächlich Abendessen schon vor dem Training, direkt nach dem Training ein Shake, gegebenenfalls Magnesium-Inositol dazu, Und wenn du dann nach Hause kommst, guck, dass du schon im Auto was machst, das sich runterfährt. Meine Go-To-Empfehlung ist Johann Sebastian Bach, Barockklassik oder irgendeine andere Art von Musik, die dich wirklich runterfährt. Und dann kommst du nach Hause und dann machst du noch irgendwas zu essen, eine Mischung aus Protein und Kohlenhydraten, die schnell zuzubereiten ist und einfach zu essen ist. Du willst nicht noch 20 Minuten oder eine halbe Stunde was kochen. Drei einfache Optionen sind da Grießbrei, glutenfreie Grießbrei-Option. Da gibt es ein bisschen was, zum Beispiel aus Reisgrieß. Klassischerweise Oatmeal Porridge, bisschen mehr. Zimt, Apfelmus, einen Löffel Protein rein.
Ich hab Hunger,
oder Eiklar rein. Von mir aus auch ein bisschen Kakao rein, ein bisschen Banane rein, was auch immer der Gusto des Tages ist. TK-Himbeeren ist auch ein Klassiker. Oder die dritte Option, die ich gerne empfehle, sind die Proteinpfannkuchen. Oder einfach einen Löffel Vanille Wave für die Süße und ein bisschen Protein. Eiklar, Haferflocken im Mixer und dann in der großen Pfanne, je nachdem, was deine Portion ist, ein, zwei große Pfannkuchen kurz rausbraten. Das geht alles drei sehr schnell. Das ist im Endeffekt zweimal Wasser reinkippen und einmal kurz mixen und in die Pfanne kippen, sodass du mit wenig Aufwand schnell noch Protein und ein paar Kohlenhydrate kriegst und das solltest du schon vor 11 essen. Und dann ist es erfahrungsgemäß recht einfach möglich, vor Mitternacht ins Bett zu gehen. Das Ziel muss sein, dass du vor Mitternacht ins Bett gehst. Und da ist dieser Ablauf von Shake plus Magnesium-Inositol, dann der einfache Protein-Kohlenhydrat-Snack plus dann Dinge zu tun, die dich runterfahren. Nicht noch die Playstation anwerfen und eine Runde zocken, das funktioniert nicht, sondern abends was tun, das dich wirklich runterfährt, sodass du vor 12 im Bett bist. Das ist kritisch. Da gibt es unter anderem die NBA ist damit die fortschrittlichste Sportliga der Welt, die einfach herausgefunden haben, dass selbst wenn es ein kurzer Flug ist bei einem Auswärtsspiel, nicht fliegen, sondern direkt ins Hotel, halbe Stunde, Stunde früher im Bett sein, wenn nicht sogar noch mehr, und dann am nächsten Morgen nach Hause fliegen. Es macht einen Unterschied im Laufe der Saison, wenn du quasi nicht diese Nächte hast, wo du viel zu lang unterwegs bist.
Ja, ja.
Extremfall, mit was ich je gearbeitet habe, war Bundesliga Handball, wo die einfach teilweise 6-8 Stunden Busfahrt nach so einem Spiel haben.
Ja, ja.
Da kannst du rechnen, die sind die ganze Nacht unterwegs.
Ja klar, das ist natürlich auch eine wirtschaftliche Milchmädchenrechnung. Okay, wir sparen uns mit, weiß ich nicht, 30 Leuten ein Hotel. Bus ist günstiger, fahren müssen wir eh. Also das lohnt sich dann für solche Vereine, die wirklich aufs Budget achten müssen, wahrscheinlich müssen es alle, da wirklich dann zu schauen, ist es sinnvoller, das zu machen. Ich glaube, was man unterschätzt, ist, wenn du ja auch ein emotionales Spiel irgendwie durchlaufen hast und hast halt auch noch irgendwie 20.000 Zuschauer, das peitscht dich schon. Ja. Und auch wirklich erfahrene Fußballprofis, die Champions League und alles gespielt haben, wo du sagst, so komm, du bist jetzt irgendwie Mitte 30, das müsste ja irgendwie, oder Anfang 30, du müsstest ja ein bisschen abgestumpft sein, die kommen auch nicht runter. Und ich muss auch sagen, ja, ich weiß nicht, kennst du das? Ich meine, guck mal, selbst wenn du, das ist jetzt mal was anderes, selbst wenn du daran gewöhnt bist, abends zu trainieren, also ich habe früher auch Basketballtraining immer abends gehabt und ich habe danach nicht gut geschlafen. Letztens habe ich intensiv Sport gemacht, auch nicht gut geschlafen. Also dieses späte Training,
hattest du einen Shake nicht gut, ja? Plus Magnesium, plus Inositol, gegebenenfalls
also Magnesium,
Taurin?
Na, Magnesium nehme ich jeden Abend.
Ja, und die Schlafqualität ist.
Ja, schon. Ich sag mal unmittelbar in den nächsten zwei Stunden. Also, nee, stimmt nicht. Eine Stunde ungefähr. Also,
wenn du spät trainierst und dann natürlich grundsätzlich ein voller Bauch fährt runter.
Ja.
Und das sind zu viele auch bei Fußball. Ich hatte auch schon so, wenn das ein Spiel war, das ein bisschen aufregender war, sind die bis morgens um 5 wach, wo ich sage, das läuft nicht. Aber die denken dann auch gar nicht groß dran, dass man jetzt noch dann Worst Case nichts essen und dann noch ein bisschen Alkohol, der im ersten Moment ein bisschen munterer macht. Nee, du musst gucken und je nachdem, welche Umstände du hast, dann kannst du von mir auch eine Pasta essen. Großer Berg Nudeln mit ein bisschen proteinhaltigen Soße, das macht müde. Und wenn du ein Fußballspieler von mir aus, wenn du danach noch ein Eis isst, aber du brauchst eine größere Menge an Essen, was einfach verfügbares, was relativ schnell verdaubares, das fährt das System runter. Da kann es natürlich mal einen Extremfall geben, whatever, das Pokal oder es ist international und es gibt Verlängerung, Elfmeterschießen und das sind Ausnahmen. Das Problem ist nur, die absolute Mehrheit hat regelmäßig Probleme, nicht zu pennen. Und mit dem Protokoll, das ich gerade genannt habe, das ist in der Praxis sehr erprobt und funktioniert sehr zuverlässig. Es ist extrem wichtig, dass das vor 12 schlafen, denn wenn es einmal passiert, dass du ein bisschen später ins Bett gehst, ist okay. Aber wenn es konstant passiert,
yeah,
das ist so dieses, ich gehe um 5 ins Bett, muss dann aber wieder um 8 aufstehen, weil um 9 auslaufen ist, bin einfach den kompletten Sonntag zerstört.
Ja.
Mit 20 wird es noch besser weggesteckt als dann ein erfahrener Profi mit 30. Das läuft nicht mehr.
Aber gut, jetzt gehen wir davon aus, du hast keine Chance, es zu beeinflussen, weil du ein junges Elternpaar bist. Mhm. Und du kannst einfach nichts dagegen tun. Das geht auch über längere Zeit. Wie komme ich am besten durch den Tag? Was ist die beste Frühstücksoption? Soll ich einen Nap machen? Ich bin zum Beispiel großer Freund von, wenn die Möglichkeit besteht, 10 Minuten, 15 Minuten Powernap, was ich von einem Rennradprofi habe, der hat mir mal erzählt, was die immer machen. Espresso trinken, schlafen legen und dann brauchst du keinen Wecker, wachst automatisch auf, wenn der Espresso anfängt zu wirken. Wie kommt man am besten durch den Tag?
Also kleines Kind ist mit Sicherheit eine Sondersituation. Also was wichtig ist, rein rational gesehen, es gibt keinen Grund, dass zwei Erwachsene nachts wach sind. Also es reicht, wenn ein Erwachsener nachts wach ist und sich kümmert. Das Kind hat natürlich noch keinen Rhythmus und selbst wenn der Rhythmus dann mal kommt, ist in vielen Fällen der Schlaf deutlich unruhiger. Den Schlaf zu verbessern, natürlich gucken, dass die Mahlzeiten passen, gucken, dass Schlafhygiene passt, dunkles Schlafzimmer, Luftfilter und so weiter, gibt es eine ganze Reihe. Aber wenn das Kind wach ist, ist das Kind wach. Das ist jetzt nicht so. Ich kenne Fälle, die haben sich eine Nachtsnanny geholt, wo dann quasi die Eltern geschlafen haben. Ja, kenne ich eine Handvoll Fälle. Die sich eben die Nachtsnanny geholt, die abends gekommen ist, morgens wieder gegangen ist und die Eltern haben nachts durchgeschlafen und die Nanny hat dann Flasche gegeben. Das funktioniert natürlich zum gewissen Maß, aber das ist dann eben als Eltern auch ein Schritt, den du gehen möchtest oder vielleicht aufgrund deinen Prioritäten gehen musst. Am Ende vom Tag ist das aber ein Kapitel und das Kapitel hat ja auch ein relativ spezifisches Ziel. Und zwar das spezifische Ziel ist, sich um das Kind zu kümmern. Es ist jetzt nicht so, dass du ein Jahr nach Geburt Leistungssport auf hohem Niveau machst, als Frau.
Ja.
Wenn als Mann das der Fall ist, dann muss man einfach Prioritäten setzen und dann muss eine gewisse Verteilung an Aufgaben bzw. Prioritäten her. Und ich sehe keinen rationalen Grund, warum zwei nachts wach sein sollen. Oder,
ja, definitiv.
Und das ist auch ein Problem, das du gerade bei Fußballspielen und anderen Sportarten hast, wo dann quasi der Solidarität wegen zu oft wach geblieben wird. Again, Solidarität ist mehr emotional als tatsächlich rational. Ich verstehe den Punkt, aber es hilft beiden am Ende vom Tag nicht.
Ja, und wenn beide gereizt sind, wie gesagt, profitiert ja auch keiner davon, ne? Und also wenn dein Partner entspannt ist, weil du nicht schlafen konntest und der konnte aber schlafen, kann er sich so ein bisschen mehr um dich kümmern am nächsten Tag, vielleicht noch die eine oder andere Aufgabe übernehmen.
Ja. Um dich und natürlich auch das, was da sonst noch entsteht, Beispiel Fußballspiel. Also das ist ja dann schon ein essentieller Teil des Ganzen, der Gleichung. Und wenn der nicht fit ist und dann nicht entsprechend Leistung abruft, dann ist es schlecht für die komplette Gleichung.
Ja. Was wäre dann, würdest du von der Ernährung irgendetwas umstellen oder würdest du sagen so, nee?
Also, das weicht nicht sonderlich ab von dem, was ich üblicherweise als Ernährung empfehle. Und letzte Woche haben wir im Podcast gar nicht über mein neues Buch geredet, das released wurde.
Stimmt, oh ja.
Ist mir danach auch eingefallen. Jetzt haben wir Buch released und nichts erwähnt. Was ich üblicherweise an Ernährung empfehle, die YPSI-Diät gibt es im ypsi-shop.com. Das ist das, was vielleicht ich grundsätzlich empfehle.
Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir jetzt nochmal auf das Buch eingehen. Was ist das für ein Material, in dem das Buch eingebunden ist? Also diese Haptik von dem Buch ist phänomenal.
Nennt sich Softfield.
Es ist Wahnsinn. Also wenn man das anfasst, hat man so das Gefühl, okay, sowas habe ich noch nicht angefasst. Das war total geil. Vielen, vielen Dank, du hast uns einige Exemplare zur Verfügung gestellt, die ich auch schon an Interessierte und gute Kunden weitergegeben habe und auch weitergeben werde. Mega geil. Also geile Bilder. Was ich liebe, ist so dieses, der schwäbische Geiz am Wort. Da wird nicht viel, also man könnte jetzt auch ein Buch schreiben mit 400 Seiten, wo man jede Information aufbläht und auf 10 Seiten, wo du denkst, so habe ich verstanden, komm zum Punkt. Und ich liebe deinen schwäbischen Geiz am Wort, einfach zu sagen, okay, das ist der Punkt. Hier ist er gemacht, fertig. Und wenn das Buch halt sehr kurz und prägnant ist, aber das ist doch das, was wir auch alle wollen. Also deswegen bin ich großer Freund von diesem Buch. Ich habe es zur Hälfte schon durch, wo jetzt viele sich kaputt lachen und sagen, okay, das hättest du auch durchlesen können, ich hatte die Zeit nicht. Aber sehr geil, werde ich auf jeden Fall heute Abend oder morgen früh noch zu Ende lesen. Wo kann man das erwerben? Auf der YPSI-Seite?
Das ist auch, um eine Lanze zu brechen für die Autoren. Das ist eins, was ich bei meinem ersten Buch gelernt habe, als ich das mit dem Verlag gemacht habe. Und wir haben bisher alle mit dem Verlag gemacht, außer die letzten zwei. Der Preis eines Buches, an dem natürlich grundsätzlich Autor und vor allem Verlag interessiert sind, setzt sich zusammen aus Format und Seiten. Und je größer das Format, je mehr Seiten, desto mehr kannst du verlangen. Du kannst nicht für ein kleines, dünnes Buch 39,90 oder 59,90 verlangen. Und somit ist quasi der Autor vom Verlag her gezwungen, dass er eine gewisse Anzahl von Wörtern hat, sodass das Buch eine gewisse Dicke hat. Weil wir haben jetzt 36 Seiten, wir haben viel Bilder und wir haben nur gut 3000 Wörter. Mit einer normalen Lesegeschwindigkeit sind das 10 Minuten. Das kann ein Verlag, würde das niemals machen. Deswegen mache ich es ja auch selber, weil der Verlag sagt, das können wir nicht verkaufen. Gleichzeitig hast du den Leser und das größte Problem mit Büchern ist, sie sind zu dick. Jeder, der regelmäßig liest, hat trotzdem zu Hause einen Stapel an Büchern, die er noch nicht gelesen hat, vielleicht einmal reingeschaut hat, als sie gekommen sind, und man das so ein bisschen vor sich her schiebt, weil einfach, okay, jetzt das anfangen, das durcharbeiten, okay, dickes Buch. Und um beide Probleme so ein bisschen zu lösen, war so, okay, ich mache das selber und ich mache es kurz, prägnant. Es soll schön aussehen, deswegen auch die Bilder. Es soll sich gut anfühlen, nicht so ein dünnes Ding, sondern wir haben da auch so ein Muster kommen lassen und die Entscheidung, die wir dann, ne, freut mich, dass das Material so gut ankommt. Und dann kurz, prägnant, mit hoher Praxisnähe, ohne das jetzt großartig kompliziert zu machen. Das war so ein bisschen das Ziel.
Wir haben ja schon mal drüber geredet, wie ich Bücher lese. Ich mache ja einen Knick rein. Mhm. Also ich knicke mir eine Seite vom Buch auf den Satz, mit dem ich anfangen möchte, um einen prägnanten Inhalt nochmal zu lesen. Und so kann ich mir ein altes Buch nochmal hervornehmen, sagen, das Buch war gut. Ich erinnere mich auch noch, da war es drin, die Information, die ich möchte, und dann gehe ich diese Knicke durch. Wäre nicht nötig, wenn man diese Bücher einfach auf die reinen Informationen beschränkt, wie bei dir. Jetzt kann ich dir sagen, okay, ich nehme das Buch und lese es einfach nochmal von Anfang bis Ende durch, dauert 15 Minuten und dann habe ich aber alle Informationen, die ich wollte. Also das ist halt wirklich, ist extrem geil. Ich erinnere mich, als ich früher, ich habe ja noch Soziologie studiert, da hast du einen Reader von Georg Simmel oder von Karl Marx. Und du denkst dir so, dann sollte man eine einseitige Zusammenfassung schreiben über einen Reader mit 100 Seiten. Und da habe ich damals schon gedacht, entweder es gibt zwei Punkte. Punkt eins, es ist nicht möglich, weil es zu viel Information ist und du sie nicht gebündelt als Textbesprechung auf eine Seite packen kannst. Oder Punkt zwei, es ist möglich und dann frage ich mich, warum hat dieser Typ über 100 Seiten geschrieben, wenn er doch viel prägnanter zum Punkt kommen kann? Ja, jetzt kann man sagen, so, naja, das Ausformulieren und, aber bringt die Sachen doch kurz und prägnant und verständlich auf den Punkt. Also jeder, der dich kennt, weiß, du kannst mit Schlagworten und Fachbegriffen um dich werfen. Das ist aber nicht nötig, es ist nicht anwendbar und du merkst es dir nicht. Und genauso ist es auch bei mir. Ich könnte auch mit unfassbar vielen lateinischen Begriffen um mich werfen, aber wenn du siehst, wie wir behandeln oder auch die Seminare besuchst, wir machen es logisch und anwendbar und du brauchst nicht diese vielen Fachbegriffe, weil am besten merkst du es dir, wenn es logisch ist. Das ist es einfach. Und simpel runtergebrochen in einer Sprache, die man auch spricht und nicht in einer Sprache, die man halt irgendwie studiert. Ja. Geil, Wolfgang. Kriegt man das zu ab einem gewissen Betrag auch dazu?
So eine Aktion haben wir aktuell nicht. Okay, alle bisherigen Kunden unseres Shops, die kein Newsletter abbestellt haben, haben einen Code bekommen, dass sie sich das zu ihrer nächsten Bestellung hinzulegen können. Das war jetzt eine kurze Aktion für einen Monat. Der Preis ist 7,90 Euro. Die Black Week kommt jetzt auch demnächst. Ne? Aber ja.
Geil.
Sehr schön.
Wann ist denn die Black Week?
Also Black Friday ist 25. November, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es ist, wenn der Podcast rauskommt, die Woche drauf, freitags. Wir machen eine ganze Woche.
Geil.
Auf allen Kanälen.
Auf allen Kanälen, meine Freunde. Wolfgang, ich würde sagen, machen wir einen Punkt runter, oder?
Machen wir.
Kurze Folge. Auf meinen Nacken tut mir mega leid. Am meisten tut es mir für dich leid, Wolfgang, weil du wirklich lange gewartet hast. Große, große Sorry. Habt eine gute Woche. Ich freue mich. Wolfgang, man kann es jetzt schon sagen. Nee, kann man. Achso, doch.
Doch, kann man.
Was wolltest du sagen?
Ab Samstag bin ich ITT richtig. Level 1 zertifiziert.
Weiß ich nicht ganz, weil du nur den ersten Tag machst. Aber schauen wir mal. Genau.
Ich habe auch ich hab mit Donald gesprochen und Donald hat gemeint, es reicht, wenn ich zur Mittagspause komme. Morgens ist eh nichts Interessantes dabei.
Ja. Wenn ihr diese Folge gehört habt, Wolfgang war auf jeden Fall schon beim Seminar. Ich glaube, kein Teilnehmer weiß es. Ansonsten, die sind auf jeden Fall überrascht, wenn sie dich sehen, glaube ich. Ich freue mich sehr, Wolfgang. Dann sehen wir uns Samstag.
Samstagmorgen.
Samstag früh, genau. Und alles Liebe, alles Gute.
Besten Dank.
Gute Woche.
Schöne Woche.
Und bis Samstag.
Ciao.
Tschüss.